Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Ein sehr starker Transformationsimpuls geht derzeit in vielen Branchen von der generativen künstlichen Intelligenz aus. Mit Dr. Frank Engels, Mitglied des Vorstands der Union Asset Management Holding AG, habe ich über die, so seine Einschätzung, evolutorische Veränderung im Portfoliomanagement gesprochen. Die neuen Möglichkeiten der Datenauswertung werden seiner Meinung nach die Informationseffizienz der Kapitalmärkte erhöhen und deshalb das Erzielen einer Überperformance erschweren.
Von daher steigt die Messlatte, einen Markt noch aktiv schlagen zu können. Wir sind jetzt ein Haus, das sehr stark auf aktives Portfolio-Management setzt. Und das heißt für uns, kommen wir zu der Ausgangsfrage, wir müssen schnell sein beim Einsatz dieser Technologie und wir müssen einen großen Fokus auf das Thema Mensch und Maschine im Investmentprozess legen. Und ganz wichtig, das vergessen viele, jede künstliche Intelligenz, so schlau sie auch sein mag, ist nur so schlau oder so gut, wie die Daten sind, die man in diesen Algorithmus speist. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, saubere Daten zu haben und auch die richtigen Daten. Ne? Was immer dann die richtigen Daten sind, das hängt ja vom Anwendungsfall, vom Investmentfeld, in dem man sich befindet, ab. Und insofern ja, bedarf es dort erheblicher Investitionen, um auf Dauer oder in der Mehrzahl der Fälle den Markt schlagen zu können.
Ja, lieber Dr. Engels, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gern darüber sprechen, wie die Digitalisierung, dabei vor allem auch die künstliche Intelligenz, das Portfolio-Management verändert. Derzeit ist ja auf sehr vielen Themenfeldern von Zeitenwende die Rede und im Zusammenhang mit generativer KI wird häufig von Disruption, sogar manchmal von Revolution gesprochen. Meine erste Frage an Sie wäre, wie groß ist oder wird denn der Umbruch, den wir derzeit im Portfolio-Management erleben?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Das Portfolio-Management erlebt die technologische Innovation, die sich mit künstlicher Intelligenz verbindet, als Evolution. Das heißt, es ist eine natürliche Weiterentwicklung dessen, was wir im Portfolio-Management schon gewohnt waren, nämlich das Arbeiten mit großen Datenmengen, das andere mit großen Textmengen. Und insofern steht da im Prinzip die Datenverarbeitung im Vordergrund. Und wir haben in der Vergangenheit ja auch über regelbasierte Ansätze, also über Ökonometrie oder statistische Algorithmen, mit diesen Daten gearbeitet und die künstliche Intelligenz setzt sozusagen als technologische Weiterentwicklung an diesen Prozessen an.
Ist es dann in erster Linie, bitte nur in Anführungszeichen, die Datenanalyse, beispielsweise im Research? Ist es auch die Entscheidungsunterstützung? Ist es zudem das Risikomanagement?
Es ist eine ganzheitliche Sicht. Es fängt an natürlich mit der Analyse von Medien, von Texten. Das haben wir früher hauptsächlich händisch gemacht, also der Mensch. Dort gibt es natürlich auch über die einfachen Formen von KI, also nicht generativer KI, schon gute sozusagen Anwendungsbeispiele, wo wir ganz entscheidend an Tempo gewinnen, um Unternehmensberichte auszuwerten, Nachhaltigkeitsreports von Unternehmen auszuwerten oder einfach auch sogenannte sozusagen Investor-Calls der Unternehmen, also wo die ihre Quartalsergebnisse berichten, auszuwerten mit entsprechenden Bausteinen der künstlichen Intelligenz. Wir setzen es auch in der Portfolio-Konstruktion ein, also wie setzt sich der Fonds letztlich in seiner Einzeltitelauswahl zusammen. Allerdings muss man da sagen, das sind erste Ansätze, die noch nicht wirklich ausgereift sind, die insofern auch noch nicht fest in den Investmentprozess etabliert sind, aber die natürlich nach vorne gesehen in unserer Erwartung hohes Potenzial haben können. Im Risikomanagement findet man tatsächlich auch bei uns die ersten Gehversuche, um die Risikomodelle methodisch weiterzuentwickeln. Denn künstliche Intelligenz erlaubt ja auch die Programmierung von gewissen Algos, Algorithmen oder regelbasierten Ansätzen und kann natürlich, das ist der große Vorteil, aus einem großen Datensatz heraus Strukturen erkennen, die das menschliche Auge jetzt nicht unbedingt erkennen würde. Ne? Also aus unstrukturierten Daten plötzlich strukturierte Daten machen und damit ein Stück weit das zu automatisieren, was wir an Validierungen vornehmen im Risikomanagement, derzeit eher händisch oder eben modellgestützt auf einfacheren Algorithmen. Insofern ist das Risikomanagement tatsächlich auch ein Feld, wo uns die künstliche Intelligenz deutlich weiterbringen kann. Ein Wort der Vorsicht jedoch, das ist ja ein stark reguliertes Feld, gerade das Risikocontrolling, Risikomanagement. Und insofern wird die Weiterentwicklung bezüglich einer Anwendung von künstlicher Intelligenz in diesem Prozess des Risikocontrollings oder Risikomanagements im Wesentlichen auch vom Regulierer geprägt. Also das Tempo gibt ein Stück weit der Regulierer vor, denn der oder der Prüfer, der vom Regulierer bestellt wird, der Wirtschaftsprüfer, muss diese Modelle, diese Technologie ja auch abnehmen, ja, sodass im Prinzip eine Zertifizierung vorliegt, die der Regulierer anerkennt.
Ja. Ja. Ich wollte nochmal auf die Verfahren bei der Analyse, digitale Textanalyse, die gibt es ja, wie Sie auch sagten, schon längere Zeit im Einsatz. Jetzt gibt es in der Wissenschaft ja auch Arbeiten zur Analyse von Stimme, gegebenenfalls auch Mimik der Redner in Earnings Calls. Setzen Sie sowas schon ein?
Wir persönlich setzen das noch nicht ein. Also wir haben es noch nicht selbst im Einsatz, aber was man sagen kann, ist, dass die Investmentbankenbranche, also diejenigen, die sogenannte Sell-Side der globalen Märkte, wir sind ja die Investorenseite, die Großbanken sind da etwas weiter, solche Methodiken schon einzusetzen. Wir setzen das testweise ein, haben aber es noch nicht selbst im Einsatz, also sprich, wir sind Subscriber, wie sagt man auf Deutsch nochmal gerade, Bezieher. Wir haben im Abo natürlich auch Research der großen Investmentbanken und können insofern über diese Abonnements auf solcherlei Analysen zurückgreifen. Konkret selbst haben wir es noch nicht im Einsatz, aber das ist eine Frage der Zeit und eine Frage der, ich sag mal, technologischen Innovationskraft dieser Systeme, bis wir das auch selbst einsetzen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Investmentbanken machen manches anders eben als Sie auf unterschiedlichen Marktseiten. Wie hoch sind denn überhaupt die Unterschiede in der Branche, was den KI-Einsatz angeht? Kann man das überhaupt sagen, dass vorwiegend größere Häuser bereits KI einsetzen oder liegt das gar nicht an der Unternehmensgröße? Kann man sagen, welche Anbieter durch KI Wettbewerbsfähigkeit zulegen oder auch zurückfallen?
Ja, man muss da sehr differenziert drauf schauen. Es gibt kleine Gesellschaften und Anbieter von Portfolio-Management-Leistungen, die komplett digital gebaut wurden, also relativ neu aufgesetzt wurden, Neugründungen, sogenannte Fintechs, auch im Portfolio-Management, die komplett digital arbeiten und deswegen auch künstliche Intelligenz entlang der Wertschöpfungskette einsetzen. Das sind Unternehmungen, die mit solchen technologischen Innovationen sehr gut zurechtkommen und sehr schnell zurechtkommen. Dann gibt es Unternehmen, große Unternehmen, die entsprechende Kapazitäten in der IT, im Research haben, entsprechende finanzielle Mittel, um das schnell und auch in der Breite zu testen zu können und dann auch in den Produktionsprozess, in den Investmentprozess einzubauen. Also Größe ist auch nicht unwichtig, um schnell zu sein. Da hängt es dann im Wesentlichen davon ab, dass man dedizierte Ressourcen auf diese Themen, künstliche Intelligenz, Blockchain, was immer es ist, setzt und entsprechende Strukturen schafft, so dass man schnell, trotz der Größe, schnell agieren kann und die Vorteile dieser Technologien dann in den Prozessen einsetzen kann. Das sind die in der Regel die Unternehmen, die am schnellsten und vielleicht dann auch am wettbewerbsfähigsten unterwegs sind. Das sind auf trotz unterschiedlicher Größe Schnellboote. Beide haben den Vorteil, dass sie entweder von Grund auf entsprechend aufgebaut sind oder eben entsprechende Firepower im Sinne von Financial Budget haben, um solche Technologien einzusetzen. Damit bleibt übrig die Unternehmen in der Mitte, die entweder zwar groß genug sind, aber nicht einen unternehmerischen Fokus auf diese Technologien gesetzt haben bis heute, oder eben Unternehmen in der Mitte, die vielleicht nicht die Größe haben und auch nicht die Finanzkraft, um das derzeit zu stemmen, oder eben auch nicht die Attraktivität besitzen, um entsprechend ausgebildete Expertinnen und Experten in ihrem Mitarbeiterstab zu holen, um dann von Grund auf solche Technologien aufzubauen im Einsatz, im Investmentprozess. Also lange Antwort, ja, ich würde sagen, das Feld trennt sich zunehmend. Und es ist wichtig, früh dabei zu sein. Das ist auch unsere Erfahrung. Man sollte also nicht den Fehler machen, unabhängig von Größe oder auch Finanzkraft des Unternehmens, sich zu spät diesen Entwicklungen zu stellen, weil es tatsächlich ein unumkehrbarer Trend sein wird, dass sich diese Technologien zunehmend in dem Arbeitsalltag von Asset-Management-Unternehmen oder generell Finanzunternehmen wiederfinden.
Und wenn man jetzt auf die Produktwelt einmal schaut, sofern KI schon im Einsatz ist, vor allen Dingen auch die generative KI, ist das dann überwiegend für Aktienfonds oder geht das auch darüber hinaus? Und was natürlich die Hörer auch interessieren wird, so wie mich privat auch, kann man schon was zur Performance von Fonds mit einer hohen KI-Integration sagen?
Ja, es ist schon richtig, wie Sie sagen, dass Aktienfonds prädestiniert sind oder ich sag mal Fonds, die hauptsächlich mit Unternehmensdaten arbeiten, weil es die eben en masse gibt und man entsprechend große Datenmengen dort analysieren kann, die der Mensch, das menschliche Gehirn zu der Geschwindigkeit, zu der es die Maschine oder die Technologie kann, eben nicht bewältigen kann. Von daher ist das ein ganz natürlicher Ansatzpunkt. Es finden sich aber auch in der Multi-Asset-Welt, also dort, wo man Aktien, Renten, Rohstoffe, Währungen miteinander mischt in einem Portfolio, durchaus veritable Ansätze, die dann aber nicht von der Analyse von Einzelunternehmensdaten kommen, sondern die eher makroökonomisch orientiert sind, also die Allokation, in der Allokation zwischen Renten, Aktien, Rohstoffen und ähnlichem Signale senden. Ne? Das sind die beiden Bereiche, Aktien und Multi-Asset, wo sich am ehesten KI sozusagen gestützte oder basierte oder auch vollständig automatisierte Investmentprozesse finden. Ja? Was den Erfolg dieser Produkte angeht, natürlich haben wir da jetzt Selbsterfahrungen gemacht, aber wenn man jetzt auf die Branche schaut, dann ist das durchaus noch sehr überschaubar. Wir sind in einem frühen Stadium und in der Regel, so es gilt auch für uns, überlässt man der Maschine oder der Technologie nicht den gesamten Investmentprozess. Das heißt, Mensch und Maschine, Mensch und Technologie arbeiten hier nach wie vor eng zusammen. Der Analyst muss natürlich prüfen, ob die Research-Signale oder auch die Daten, Zusammenfassungen, die Maschine erstellt, ob die Sinn macht aus Investment-Sicht, aus der Sicht des Spezialisten. Das Gleiche gilt dann für die Signale, für die Investmentsignale, die abgeleitet werden. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Maschine, dass die künstliche Intelligenz letztlich Strukturen erkennt, die im aktuellen Umfeld, weil vielleicht gerade irgendwo ein großer Event, also sagen wir mal ein Kriegsausbruch in der Ukraine, in dem Umfeld würde ich ungern einem komplett automatisierten System die Signale und auch die Umsetzung dieser Signale im Fonds überlassen wollen. Das heißt, wir sprechen immer von humanistischer KI. Das ist in der Regel sozusagen das, was sich in der Industrie findet. Also den Einsatz, gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz in Kombination mit dem Menschen. Der Mensch, der das immer noch kontrolliert. Und das ist, ich glaube, auch eine ethische Grundüberzeugung, die vielen in der Branche, ich kann jetzt nur für mein Haus sprechen, sozusagen als Basis dient, um solche Technologie dann in den Prozessen einzusetzen.
Man hört ja so Stichworte KI-gestützter Fonds, KI-basierter Fonds und die Begrifflichkeiten scheinen sich da erst noch sortieren zu müssen. Sehen Sie die Gefahr von AI oder KI-Washing?
Ausschließen möchte ich das tatsächlich nicht, denn wie so oft springt der Mensch ja gerne auch auf neue Produkte an oder auf, ich sag mal, technologisch besonders anspruchsvolle Produkte. Und insofern muss man gut in den Produktprospekten von der Investmentbranche klären und erklären, wie diese Technologien eingesetzt werden. Das heißt, es kommt tatsächlich auf die Produktwahrheit und Produktklarheit an, so nennen wir das. Also ist dem Kunden, dem Endkunden, der Endkundin ausreichend erklärt worden, wie diese Technologie eingesetzt wird. Und da gibt es dann natürlich relativ eingängige Beschreibungen, die dann eben darauf abzielen, dass man sagt, okay, es ist nur in einem Teil der Datenanalyse oder des Investmentprozesses eingesetzt oder eben vollständig. Ne? Wo kommt noch der Mensch rein oder wo dominiert vielleicht auch den ganzen Investmentprozess entlang die Maschine? Wenn man das hinreichend beschreibt, ist diesem KI-Washing mit Sicherheit sozusagen ein Riegel vorgeschoben. Und dann gilt es aber immer noch, denn das geschriebene Wort alleine mag der Kunde ja gar nicht lesen. Wenn es also noch eine Beratung geben sollte, also wenn der Kunde kein Selbstentscheider ist, dann wäre es natürlich auch wichtig, dass die Beraterinnen und Berater in den einzelnen Instituten entsprechend aufklärerisch über den Einsatz dieser Technologien berichten und sich das eben vom Kunden auch bestätigen lassen. Ich glaube, dann ist dem zumindest soweit man das kontrollieren kann und soweit man als Unternehmen selbst Vorsorge treffen kann, einem KI-Washing einen Riegel vorgeschoben.
Wenn wir im akademischen Unterricht Kapitalmarkttheorie, Portfoliomanagement behandeln, dann sind natürlich auch die Behavioral Finance Ansätze ein ganz wichtiges Element. Und ich frage mich etwas, ob mit KI Phänomene der Behavioral Finance eingedämmt werden können, zum Beispiel solche emotionalen Verzerrungen, wie sie ja beschrieben werden, oder ob man Anomalien, wie zum Beispiel so ein Herdenverhalten, sogar verstärkt, weil die KI ja sozusagen auf bestehenden Trends aufsetzt.
Ja, also grundsätzlich können mit regelbasierten oder regelgebundenen Ansätzen, also auch mit künstlicher Intelligenz, solche Behavioral Biases, solche Verzerrungen eingedämmt werden. Das ist richtig und man muss dazu aber auch sagen, oft sind gerade die eher mit starkem Technologieeinsatz arbeitenden Produkte genau darauf ausgelegt, diese Anomalien sich zunutze zu machen und von ihnen zu profitieren. Ne? Also, aber auch dadurch wird die Anomalie dann letzten Endes irgendwann wegarbitriert. Also insofern kann man sagen, künstliche Intelligenz wird die Märkte definitiv nach vorne noch effizienter machen. Denn ja, wir lernen alle, auch an der Uni, dass Märkte theoretisch sehr effizient sind, ne? Und dennoch diese Anomalien aufzeigen, die wir gerade besprechen. Die Technologie und auch die künstliche Intelligenz wird dazu beitragen, diese Anomalien den Zeitraum, in denen Anomalien vorkommen, zu verkürzen und damit die Effizienz der Märkte zu erhöhen. Ja? Was das Herdenverhalten angeht, Da ist es jetzt insofern wichtig zu analysieren, arbeiten diese, nehmen wir mal an, viele Portfolio-Management-Firmen würden mit künstlicher Intelligenz arbeiten, dann wäre ja zu fragen, werden die von denselben Daten gespeist? Ist da das gleiche neuronale Netz im Einsatz? Die Antwort ist relativ hochwahrscheinlich nein, sondern es werden unterschiedliche Daten in das Machine Learning Modell eingespeist. Es wird das neuronale Netz ist anders programmiert, hat eine andere Dynamik, die wir ja auch nur begrenzt nachvollziehen können. Deswegen sind es neuronale Netze. Und von daher würde ich sagen, aber der Beweis steht natürlich noch aus, dass die Märkte inhärent stabiler werden und frühzeitiger auch erkennen, zum Beispiel über die Analyse, wie sind denn Investoren, kann man mit künstlicher Intelligenz auch sehr gut machen, wie sind Investorengruppen positioniert, wie stark ist das Sentiment entweder im risikoreichen oder im risikodefensiven Bereich ausgeprägt. Könnte man davon ausgehen, dass Herdenverhalten zurückgeht, ja, indem die künstliche Intelligenz frühzeitig erkennt, dass eine Übertreibung da ist, dass eine Blase sich bildet, frühzeitiger als der Mensch ohne diese Technologie das hätte leisten können. Also in Summe würde man sagen, Märkte dürften effizienter werden in beide Richtungen. Anomalien werden schneller abgebaut und Herdenverhalten sollte im Idealfall zumindest theoretisch weniger oft auftreten.
Aber muss Ihnen nicht als Chief Investment Officer genau das Sorge machen? Denn wenn Märkte effizienter, insbesondere informationseffizienter werden, wird dann nicht das Erzielen von Alpha immer schwieriger?
Das ist korrekt. Also von daher steigt die Messlatte, einen Markt noch aktiv schlagen zu können. Wir sind jetzt ein Haus, das sehr stark auf aktives Portfolio-Management setzt. Und das heißt für uns, kommen wir zu der Ausgangsfrage, wir müssen schnell sein. Wir müssen schnell sein beim Einsatz dieser Technologie. Und wir müssen einen großen Fokus auf das Thema Mensch-Maschine im Investmentprozess legen. Und ganz wichtig, das vergessen viele, jede künstliche Intelligenz, so schlau sie auch sein mag, ist nur so schlau oder so gut, wie die Daten sind, die man in diesen Algorithmus speist. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, saubere Daten zu haben und auch die richtigen Daten. Ne? Was immer dann die richtigen Daten sind, das hängt ja vom Anwendungsfall, vom Investmentfeld, in dem man sich befindet, ab. Und insofern ja, bedarf es dort erheblicher Investitionen, um auf Dauer oder in der Mehrzahl der Fälle den Markt schlagen zu können. Ne? Ja.
Und
Also
wie
dann.
reagieren Ihre Mitarbeitenden auf genau diesen Trend? Auf der einen Seite, ja, klar, erfreulich, wenn man sagt, das ist eine humanistische KI, bei der der Mensch immer noch eine Rolle spielt, aber das Arbeitsumfeld verändert sich ja dramatisch, wie Sie auch gesagt haben. Gibt es da nur Begeisterung oder gibt es da auch diejenigen, die sagen, pff, das ist aber eine Welt, die krempelt sozusagen alles um, mit dem ich groß geworden bin?
Ja, beides. Und es ist ehrlich gesagt nicht vom Alter oder der Zugehörigkeit in der Branche geschuldet, sondern es ist ein bisschen eine Frage der Affinität hinsichtlich neuer Technologien. Da gibt es natürlich Kolleginnen und Kollegen, die jung sind, die sich ganz früh mit Kryptoassets, mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben. Es gibt aber umgekehrt auch Menschen wie ich selbst, die jetzt schon gut 30 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel haben, die sich für solche Technologie begeistern können, wenn sie sinnvoll und gezielt eingesetzt wird. Und insofern, ja, kämpft man auf der einen Seite mit Berührungsängsten, kämpft man mit Verunsicherung, wird mein Arbeitsplatz wegrationalisiert, werden meine sozusagen täglichen Routinen sich nicht massiv ändern. Ja, kann man jeweils mit Ja beantworten. Ist das ein evolutorischer Prozess? Ja, wenn man sich als Mitarbeitender diesem Prozess auch öffnet. Ne? Das Problem ist, wenn man nicht offen ist für diese Prozesse, dann wird es schwierig, sozusagen die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden zu gewinnen. Von daher ist es wichtig, möglichst viele frühzeitig einzubinden in den Prozess. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium.
In unseren Podcast spielt auch immer das Thema Nachhaltigkeit eine relativ große Rolle, wenn es um Transformation geht. Sehen Sie auch eine Verbindungslinie zwischen dem Einsatz von KI im Portfolio-Management einerseits und dem Nachhaltigkeitstrend auf der anderen Seite?
Ja, es gibt nicht eine direkte Verbindungslinie. Also das ist jetzt keine lineare Funktion. Je mehr KI, desto mehr nachhaltiges Investieren. Aber natürlich wird gerade auch im Nachhaltigkeitsresearch, im sogenannten ESG-Research, in diesen Analysen KI verstärkt eingesetzt. Als Beispiel, wir selbst setzen in der Analyse der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen Machine Learning Modelle ein, um frühzeitig zu erkennen, zum einen, in welchen Feldern ändert sich die Strategie des Unternehmens, und einfach auch zu erkennen, steht das Unternehmen über die Zeit zu seinen Zielen? Also ist die Zielerreichung da? Ist die Strategie des Unternehmens, die Nachhaltigkeitsstrategie glaubwürdig, oder gibt es Datenzusammenhänge, die uns Fragezeichen aufwerfen bezüglich der Glaubwürdigkeit oder der Persistenz der Strategie? Und da kann KI enorm helfen. Also es wird uns besser machen als bisher und vor allen Dingen effizienter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir Zeit sparen in der Analyse dieser Zusammenhänge. Es wird uns effizienter und damit letztlich hoffentlich auch besser machen beim Thema Nachhaltigkeit.
Und gibt es, man wünscht sich ja sowas immer, gibt es irgendwelche Zahlen auch, dass Sie sagen, unsere Erwartung ist, wir werden, ich weiß es nicht, doppelt so schnell oder wir sparen die Hälfte unserer Kosten oder so etwas? Gibt es, kann man das greifen?
Hängt ganz jetzt wieder vom Arbeitsumfeld, aber ich gebe mal ein gutes Beispiel. Jeder Asset Manager muss den Kunden und Kundinnen, die investiert sind in die Produkte, ja Halbjahresberichte oder auch Jahresberichte zur Verfügung stellen. Ne? Das sind jetzt relativ einfache Prozesse, wo eine KI enorm beschleunigen kann. Auch in dem ganzen Bereich Analyse von Daten, Analyse von Research-Material generell, ne, sehr viel Text, der da analysiert werden muss.
Auch Standardtext immer so, ne?
Also genau, zeigen die Ergebnisse des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, dass wir bis zu 30% der Arbeitszeit in diesen Arbeitsgängen einsparen können. Schwieriger wird das jetzt, wenn die künstliche Intelligenz auch Investmentsignale ableitet aus den Daten, mit denen sie gefüttert wird. Weil da muss der Portfolio-Manager, die Portfolio-Managerin den Kontext ja mit einfließen lassen, der erstmal eine Blackbox ist, wenn die künstliche Intelligenz jetzt zu einem Investmentsignal kommt, weil wir de facto ja nicht genau wissen, wie kommt sie auf Grundlage genau welcher Datenkombinatorik kommt sie auf genau dieses Signal. Da ist es weniger ein Effizienzthema als eben eine Bereicherung, dass man es als Herausforderung nehmen kann, dass der Mensch sagt, also nehmen wir an, der Portfolio-Manager ist eher im Kauf einer Aktie unterwegs und bekommt aber ein gegenteiliges Signal von der künstlichen Intelligenz, also eher ein Verkaufssignal, dann würden wir es so verstehen, dass das zu einem Hinterfragen der eigenen Position sozusagen Anlass gereicht. Und dann verlieren wir eher Zeit, aber wahrscheinlich wohl investierte Zeit, weil
Sie werden sicherer im Urteil sozusagen, oder?
Ja, oder man reibt sich zumindest im positiven Sinne diesen Signalen oder an diesen Signalen und ist wahrscheinlich weniger oft falsch unterwegs. Das wäre der Wunsch, der fromme Wunsch, to be verified sozusagen. Also will heißen, ja, wir haben, je nachdem, in welchem Bereich des Investmentprozesses KI zum Einsatz kommt, schon erhebliche Effizienzgewinne. Und ich könnte mir vorstellen, dass 20 bis 30% Effizienz- oder Produktivitätssprung nach vorne möglich ist, wenn wir das in der Breite einsetzen und sozusagen da auch unsere Erfahrungen aus den Erfahrungen gelernt haben und uns wohlfühlen mit der Art und Weise, wie wir KI einsetzen.
Und Sie haben schon gesagt, dass für Sie als Investmentgesellschaft, die Sie auch selbst Fonds konstruieren, die Messlatte steigt, also höher liegen wird in Zukunft. Das gilt aber doch wahrscheinlich auch für den Berater, für den Kundenberater, auch in den Primärinstituten. Oder man kann die Frage auch zuspitzen, inwiefern wird der durchschnittliche Privatkunde auch in Zukunft tatsächlich noch eine Beraterin, einen Berater brauchen wollen auch, oder ist das alles do it yourself?
Nee, also in der Beratung zum einen wird die KI dazu führen, dass sie verstärkt datengestützten Vertrieb machen können. Das heißt, wenn sie Kunden und Kundinnen Daten auswerten, anonymisiert in großen Mengen, dann sind sie in der Lage, über, sag mal, künstliche Intelligenz schneller zu erkennen, in welchen Kundengruppen sind gewisse Kunden vielleicht auffällig, weil sie gewisse Produkte nicht haben oder eben gewisse Produkte haben, die sie vielleicht gar nicht haben sollten. Also das heißt, man kann über, gerade wenn man jetzt die Primärinstitute nimmt, und das ist durchaus ein Ansatz, den wir in der Finanzgruppe auch verfolgen, diese Daten anonymisiert, zusammen mit den Datenschützern, das ist ein ganz wichtiges Thema, anonymisiert, analysiert nach gewissen Clustern, nach gewissen Profilen, dann kommen sie in das, was wir datengestützten Vertrieb nennen, der sozusagen den individual bezogenen Vertrieb ganz massiv unterstützt, also den Berater, der Beraterin in den Finanzinstituten zusätzliche Informationen gibt. Schau mal, der Kunde ABCD ist auffällig, gehört eigentlich in das Kundengruppencluster, hat aber eine ganz andere Portfolioallokation oder eine ganz andere Altersversorgung gewählt, als das im optimalen Sinne sinnvoll wäre. Ja. Dann brauchen Sie weniger Kampagnen, weniger, ich sag mal, marketinggetriebene Vertriebsaktivitäten, sondern Sie können sehr gezielt beraten auf das Kundenprofil, das der Kunde mitbringt. Ja. Das ist die eine Seite. Und dann ist natürlich die Frage, braucht es den Berater noch dafür? Das kann natürlich jetzt theoretisch auch der Robo-Advisor oder der Chatbot leisten. Da ist dann die Frage, womit fühlt sich der Kunde, die Kundin wohl? Ne? Wir haben das ja heute teilweise auch schon, was weiß ich, wenn man irgendwo eine Hotline anruft, bei der Telekom oder wo auch immer, dass man auch erstmal mit einem Bot verbunden hat, aber immer die Option, auch dann noch die persönliche Beratung zu wählen. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Finanzberatung, die ja stark reguliert ist, aus gutem Grund, auch sehr vorsichtig eingeführt werden wird. Ne? Also eine Mischung aus Mensch und Maschine wieder, letzten Endes. Und wie gesagt, da ist die Regulierung mit Sicherheit auch zu Recht sehr, sehr vorsichtig unterwegs. Wie gesagt, ich kann mir das am ehesten im Vertrieb, in der Vertriebsunterstützung vorstellen. Das Kundengespräch wird sich auch ein Stück weit automatisieren, aber nicht in Gänze.
Da würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen, nämlich als erstes, was hat Sie bewogen, in die Investmentbranche zu gehen? Welche Alternativen wären vielleicht auch in Frage gekommen für Sie?
Ja, ich habe Volkswirtschaft so ganz klassisch traditionell studiert, bin da mit dem Kapitalmarkt, mit dem Finanzsystem natürlich in Verbindung geraten und mich hat gereizt, das, was man gelernt hat, tatsächlich umzusetzen, ne? Und auch zu sehen, wo ist die Theorie richtig und wo hat sie eben auch ganz viele sozusagen Schwächen, die darin liegen, dass Märkte eben nicht rational sind oder nicht vollständig effizient. Und insofern fand ich das spannend und bin tatsächlich über die ersten eigenen Investitionen aus mühsam Erspartem in Einzelaktien oder eben auch in einzelne Anleihen sozusagen auf den Geschmack gekommen, habe aber zuvor noch einige Jahre im Research gearbeitet und das hat mit Sicherheit auch nicht geschadet, weil man eben noch mehr Theorie getankt hat, die man dann nachher auch in der Anwendung testen durfte.
Und was nehmen Sie mit von Ihren Stationen bei der EZB und dem Internationalen Währungsfonds?
Genau, also zwei Dinge eigentlich. Das eine, der Internationale Währungsfonds ist ja sozusagen so eine multilaterale Institution, die Ländern finanziell unter die Arme greift, aber auch mit harten Wirtschaftsreformen, die in ökonomischen Schwierigkeiten sind. Das hat mir geholfen, gerade auch in meiner Praxis Investitionen in Ländern zu vermeiden, die offensichtlich in Probleme geraten würden, ne? In der Regel bevor sie dann in Problemen waren, oder auch zu erkennen, wenn Unternehmen in Problemen sind, also in der Restrukturierung, in einem Reformprozess. Nehmen wir nun mal das Land Griechenland, in der Euroland-Staatsschuldenkrise, ist ja noch nicht so lange her, ist auch gerade in deutschen Medien ja sehr präsent gewesen. Das Land hat sich blendend entwickelt nach dieser Krise, nach den Reformen, die eingesetzt wurden. Und das war dann für uns tatsächlich auch eine Investment-Opportunität, Griechenland auf der Aktien- wie auf der Rentenseite. Mhm. Und da hilft ein solches Praxiswissen, das man dann beim Währungsfonds bekommen hat. Und umgekehrt, die Zentralbank für uns Kapitalmarktmenschen ist extrem wichtig zu wissen, wohin entwickelt sich der Zins, wie ticken Zentralbanker, die ticken anders als die Kapitalmarktspezialisten in Banken oder Investmentfonds. Und insofern ist das natürlich auch ein ganz hilfreiches Wissen, und es gibt ein großes Netzwerk, das man dann auch nutzen kann in seiner beruflichen Aktivität.
Jetzt waren Sie von 2012 bis 2021 schon bei Union Investment, kurzzeitig bei der DWS. Jetzt sind Sie dann wieder zurückgekehrt zur Union. Was war oder ist auch das stärkste Argument für Ihren heutigen Arbeitgeber?
Ist tatsächlich, das wird oft so ein bisschen platt rübergebracht, aber es ist die genossenschaftliche Kultur und Idee. Es ist ein sehr partnerschaftliches Miteinander in diesem Finanzverbund, des genossenschaftlichen Finanzverbundes. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das Zweite ist ein Riesenvorteil, wenn man nicht börsengelistet ist. Denn wenn Sie börsengelistet sind, sind Sie unter einem enormen Druck, gewisse, ich sag mal, Erfolgsparameter, Key-Performance-Indikatoren, wie zum Beispiel die Cost-Income-Ratio oder die Profitabilität, Quartal für Quartal den Investoren zu zeigen und zu überzeugen. Und das, es geht oftmals auf den Preis der Langfristigkeit, ne, einer Unternehmensentwicklung. Ja. Und wenn sie nicht börsengelistet sind, können sie natürlich unter dem Radarschirm der Öffentlichkeit wesentlich langfristiger agieren, ne? Und vielleicht auch längerfristige Investments, sei es in Technologie, wie die, die wir heute besprechen, eher rechtfertigen, weil es am Anfang natürlich in der Regel ein Investment ist, das zuerst kostet und später Erträge.
Wobei diesen Transparenzdruck gerade auch die Investoren erzeugen.
So. Das ist korrekt, und den fordern wir ja auch als Investoren ein. Und trotzdem ist es tatsächlich in der praktischen Erfahrung natürlich einfacher, und tatsächlich führt es zu etwas langfristigerem Denken, als wenn man, und das ist ja oftmals auch geäußerte Kritik an diesen Quartals Calls oder Investment, also in den Quartalsergebnissen der Unternehmen, die börsengelistet sind, dass es zu kurzfristig ist. Ne? Mhm. Und in meiner Erfahrung, gerade für so eine Investmentbranche, die eher längerfristigen Trends profitiert und sich auf die auch einstellen muss, ist es schon sinnvoll, auch etwas ruhiger agieren zu können. Ne? Mhm.
Wenn sich junge Menschen wie unsere Studierenden für die Investmentbranche begeistern, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich dort zu behaupten?
Ja, also prinzipiell glaube ich, ist sowohl für Spezialistinnen und Spezialisten als auch für Generalistinnen und Generalisten Platz in der Investmentbranche. Man braucht beides. Man braucht enormes Expertenwissen, man braucht aber auch diejenigen, die all das zusammenfügen können und das große Ganze sich anschauen. Eine gewisse Datenaffinität ist mit Sicherheit hilfreich, ne? Eine Begeisterungsfähigkeit zu analysieren zu wollen, mit Daten, aber auch mit vielen Menschen zu arbeiten, sei es eben mit dem Kunden oder der Kundin oder im Team mit den Portfolio-Managern und der IT als Beispiel. Also Affinität für Zahlen und Menschen ist, glaube ich, wirklich wichtig. Wir brauchen nicht, bös gesprochen, den Nerd, der nur Daten analysiert, ne? Der muss er auch erklären können, warum diese Daten, wie die ausgewertet wurden, ne? Also es braucht eine hohe Kommunikationsfähigkeit, auch in den internen Prozessen und auch ein hohes analytisches Interesse. Und wenn das da ist, ist man in der Branche mit Sicherheit richtig, denn sie wird nie langweilig. Ja? Sie wird ja von der Gesellschaft, vom gesamten Umfeld der Kapitalmärkte geprägt. Und das finde ich extrem spannend. Also wer sich dieser kontinuierlichen Vielfalt an Einflussfaktoren, die den Kapitalmarkt bedingen, ne? Gesellschaftspolitik, Geopolitik, Wirtschaftspolitik, Klima, alles Mögliche. Das macht es jeden Tag aufs Neue spannend und insofern auch ein bisschen unplanbar. Und das hat mich persönlich auch sehr angesprochen in dieser Branche.
Das leitet schon über zur letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben über den Wandel, über die Veränderung und Transformation Ihrer Branche gesprochen. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie das ergänzen?
Transformation ist für Unternehmen absolut lebenswichtig, denn es bedeutet Veränderung im Sinne einer Anpassung an das veränderte Umfeld. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Es ist Evolution, ne? Sind wir bei der Ausgangsfrage. Es ist tatsächlich Evolutorik, ja. Und insofern, glaube ich, trifft es das ganz gut, ne?
Und da sich die, haben Sie ja auch gesagt, nicht voraussehen lässt, Gott sei Dank vielleicht, bleibt das unheimlich spannend. Und ich fand, das Gespräch war sehr spannend, lieber Dr. Engels, ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen uns mitgegeben haben. Und ich glaube, man muss wirklich kein Prophet sein, um zu sagen, Ihre Branche, wie viele andere auch, wird sich im Laufe der nächsten Jahre sehr, sehr stark verändern. Und dann auch dabei zu sein, ist, glaube ich, gerade für Mitarbeitende eine total spannende Zeit. Also nochmal ganz herzlichen Dank, alles Gute für Ihr Unternehmen, aber auch für Sie persönlich.
Dankeschön. Dasselbe möchte ich zurückgeben. Ihnen viel Erfolg. Ich finde das ein super Format, das Sie gewählt haben für diese Themen, in dem Fall
Dankeschön.
künstliche Intelligenz. Und von daher Ihnen und Ihnen allen am Lehrstuhl weiterhin viel Spaß und Erfolg und alles Gute.
Vielen Dank. Bis demnächst. Alles Gute.
Alles
Tschüss.
Gute. Ciao.
Ciao.